Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 43 vom 5. Mai 2010. Heute mit Andreas. Hallo Andreas.
Hallo.
Mit Johannes.
Hallo.
Und Rolf.
Hallo.
Und Marc, unseren Produzenten.
Hallo.
Der Marc hat heute ein kleines technisches Problem. Ich hoffe, ich kann in die großen Fußstapfen von Marc treten und noch mit meinem Puny Little Notebook aufnehmen. Egal. Ja, heute ist wieder seit langer Wartezeit eine neue Heldenfunk-Folge on air. Und da macht ihr schon Faxen. Was macht ihr da eigentlich?
Marc hat gerade angedeutet, dass er das rausschneidet.
Okay, ich sehe schon. Ich habe die Platte, aber nicht die Macht. Okay. Gut, nach langer Pause machen wir wieder eine Heldenfunk-Folge. Und zwar sind wir jetzt sozusagen Systemhelden reloaded.
Nicht Juhu! Wahr?
Juhu! Ja, wir haben beschlossen, dass wir das Projekt Systemhelden jetzt auf private Beine stellen wollen. Wir sind jetzt privatisiert. Und Rolf, erzähl doch mal was dazu.
Ja, wir haben uns gedacht, dass wir die Inhalte vom Heldenfunk noch ein bisschen ausweiten. Jetzt natürlich werden wir weiter auch über Sun-Technologie und alles, was wir so da dran lieben, darüber reden und darüber diskutieren, aber vielleicht auch mal über den Tellerrand links und rechts schauen, über Dinge, die jetzt nicht so mit Sun oder Oracle was zu tun haben. Und da haben wir uns gedacht, die beste Plattform dafür wäre das quasi zu privatisieren, die Systemhelden. Und ansonsten den Podcast aber so weiterzuführen wie früher.
Genau, wir sind sozusagen das letzte Quartal in uns gegangen, haben gebrainstormt, haben verhandelt, haben gemailt, haben umgezogen und jetzt sind wir untergekommen bei unserem neuen Sponsor, bei Cyberways. Cyberways, Marc, erzähl doch mal was über Cyberways. Du weißt das doch bestimmt gut, was die da so alles machen.
Ja, ich bin jetzt hier nicht vorbereitet. Da müssen wir jetzt einen Werbespot produzieren dafür.
Cool. Ja. Das heißt, wir kriegen jetzt bald einen Werbespot, den du dann uns hier reinschneidest. Also Cyberways ist ein Internet-Service-Provider in
Augsburg.
Augsburg, deiner Heimatstadt.
Also Internet-Service-Provider, was eben diese typischen Internet-Sachen sind, von wegen Server, Hosting, E-Mail, Anschlüsse, DSL, aber auch in Augsburg Stadtnetz-Provider mit ein paar direkt ausgebauten Stadtteilen. Und eben sonstigen Dienstleistungen um Internet drumherum, also VPN, Firewall und so weiter.
Und Voice-over-IP und so?
Na, auch eine erstarkende Geschäftssparte ist eben auch Voice-over-IP.
Brauchst auch gar nicht so bescheiden zu tun, weil wer in Augsburg wohnt, der hat es richtig gut. Der kriegt nämlich demnächst mitten in der Innenstadt, in diesem Neubaugebiet, kriegt er Ethernet bis nach Hause in schönster, fetten Bandbreite, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es gibt also ein paar Projekte, wo praktisch auch Cyberways direkt in den Wohnanlagen die Kabel verlegt und reingeht bis in die Häuser eben halt mit Glasfaser und dann eben 100 Megabit in jede Wohnung.
Das heißt, du kommst irgendwo, ziehst in deine neue Bude ein und hast schon die Ethernet-Steckdose an der Wand.
Genau.
Geil, genau. Das ist Cyberways. Und Cyberways hostet schon seit langem den Heldenfunk, beziehungsweise die systemhelden.com-Seite. Und deswegen haben wir dann gefragt, ob Cyberways uns auch weiter hosten will. Und gnädigerweise und Dankeschön nochmal an dieser Stelle, hat Cyberways gesagt, ja, gerne. Ja, und dann fangen wir halt neu an. Und zwar haben wir uns ein paar nette Diskussionspunkte zusammengesucht. Der erste Punkt, der jetzt gerade so ein bisschen durch die Medien geistert, ist, ich nenne es mal, der große Facebook-Exodus. Sozusagen gestartet durch den Blogartikel 10 Reasons to Leave Facebook und auch noch weiter angeheizt durch die Pressemeldung, dass ein Haufen Google-Mitarbeiter von Facebook oder ihre Facebook-Accounts löschen. Was steckt dahinter? Habt ihr den Artikel mal gelesen? Ich lese die einfach mal durch. Top 10 Reasons You Should Quit Facebook. Und zwar geht es eigentlich darum, dass seit der letzten Facebook-Konferenz die neuen Terms of Service bzw. die neuen Dienste von Facebook ein wenig zu weit gehen. Zum Beispiel der neue Like-Button. Hast du ihn schon mal gesehen, den neuen Like-Button?
Ich habe ihn irgendwo, ich weiß es nicht mehr, gesehen. Auf irgendeiner schönen Seite, wo ich sagen konnte, ja, ich mag diese Seite.
Ich mag
die. Und diese Freunde von mir sind auch schon da.
Genau, ich mag die. Das ist nämlich so ein bisschen der Punkt. Man geht auf eine wildfremde Seite, mit der man eigentlich nichts zu tun hat und liest dort zufällig was und dann sieht man auf einmal ein Facebook-Gadget, was einem anbietet, diese Seite zu liken, was ja per se nichts Schlimmes ist, aber plötzlich weiß dieses Button, was auf einer wildfremden Seite rumliegt, viel mehr über einen selbst, als man eigentlich selber wusste, was man preisgegeben hat. Und das ist doch ein wenig sehr offen. Und es ist eigentlich nur ein, ich sag mal, es ist ein zusätzliches Ding auf einer langen Liste von Dingen, über die sich Leute bei Facebook lange geärgert haben. Und die werden auch in dieser Top-10-Liste auch sehr schön zusammengefasst. Terms of service are completely one-sided. Facebook CEO has a documented history of unethical behavior. Okay, das geht jetzt Richtung Gerüchteküche. Da müsste man mal gucken, wie viel davon ist wirklich Fakt. Aber da sind eigentlich lauter gute Gründe drin, wo man sagen sollte, okay, das könnte ein bisschen weit gehen. Steigt ihr jetzt alle aus Facebook raus? Marc?
Ich bin noch unentschlossen, bin noch am Überlegen. Du willst aber ich bin aber auch sehr vorsichtig mit dem, was ich poste.
Genau.
Ja, und wer mein Profil kennt auf Facebook, der weiß, dass ich nichts mit Farmville zu tun habe, sondern dass ich echter Farmer bin.
Echter Farmer?
Echter cool, Farmer.
Ich muss mir jetzt mal dein Profil
anschauen. Ja, ich hab momentan eine kleine Pflanzenzucht am Laufen. Cool. Ich habe das irgendwann mal, ich weiß nicht, vor Jahren im Heldenfunk irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, vielleicht erinnert ihr euch, hat gesagt, er züchtet Chilis und ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt auch mal und bin dann gleich zu einem Gartencenter Spezialmarkt gefahren, um dort Chilisamen zu kaufen.
Das
und,
heißt also Chili allerdings.
Hab die eingepflanzt, das ist so Cayenne, ja, so für Anfänger, sage ich mal, nicht zu scharf. Ja, und dann habe ich jetzt einfach noch beim Kochen irgendwelche Chili-Kerne übrig gehabt. Die sind mittlerweile auch ausgetrieben. Und dann noch so Chili aus dem Gewürzeregal. Also ganze Schoten, da haben die Kerne auch ausgetrieben. Das probiere ich jetzt gerade, ja.
Also bei Marx, auf Marx Facebook-Seite sieht man Farmville in echt sozusagen.
Ja, sozusagen, genau.
Und kommen dann deine Nachbarn auch ab und zu rüber und düngen?
Nee, das nicht. Aber ich musste erst ein paar Amseln vertreiben, die Dinger abgefressen haben. Ja, ziemlicher Schaden, aber ich habe zum Glück genug Pflanzen angebaut. Ja.
Also ich habe leider unter den Kollegen im Büro ist die große Farmwildwelle ausgebrochen und ich ergreife immer die Flucht. Und
ich habe es noch nie angeklickt.
Hast noch nie Farmville angeklickt?
Nein. Brauchst du auch nicht. Ich habe bei Facebook bisher auch noch keine Applikation erlaubt, irgendwie auf meine Daten zuzugreifen, weil da war ich immer irgendwie schon kritisch. Und ich möchte dann auch bei allen Systemhelden um Entschuldigung bitten, wenn Facebook euch jetzt in den letzten 2 Wochen gezwungen hat, falls ihr auch irgendwie Systemhelden bei euren Hobbys eingetragen habt, dass ihr dann auf die Systemhelden-Seite zwangsverlinkt wurdet oder zwangssubscribed wurdet.
Das ist nämlich Punkt Nummer 2, der vielen Leuten so aufstößt. Diese Zwangsliking sozusagen, du loggst dich auf Facebook ein, denkst an nichts Böses und plötzlich poppt da diese Seite auf mit 20 Facebook-Seiten, die aber eigentlich aus dem generiert wurden, was du irgendwann mal im Profil angegeben hast, was so deine Lieblingsfilme, Musik und tralala ist. Der hat einfach ganz stumpf jedes Wort genommen und geguckt, gibt's dazu eine Seite und dann die Seite als Like-Seite angeboten. Und man merkt dann schon, dass es nicht so einfach ist, das wegzuklicken, ohne dass zu akzeptieren. Also man wird sozusagen zum Klicken genötigt.
Ja, aber das ist ja so die Standardvorgehensweise in der IT-Industrie, oder? Also ich meine so prinzipiell alle Firewall-Ports offen, damit alle Services auch funktionieren.
Ja, nicht bei Solaris. Das heißt erstmal prinzipiell alles
die zu dem entsprechenden SSH. Hersteller, also, der dafür bekannt ist, eben seine Produkte unterbringen in den Unternehmen oder bei irgendwelchen Installern alle Zusatzmodule installieren.
Ja, und der andere Punkt, der so ein bisschen aufgestoßen ist, ist der, dass es ja eine API gibt bei Facebook, an die man sich dranhängen kann. Und über diese API kann man für seinen eigenen Service sich von den Besucher per Facebook die ganzen Profildaten holen, um, wie es so schön heißt, den Service besser an den neuen User anzupassen. Das bedeutet also, man geht auf einen wildfremden Service, trägt sich ein und dann merkt er, oh, das ist der Rolf Kersten, der mag Schweinebäuche und findet Chili ganz toll und was weiß ich, ist verheiratet, hat 3 Kinder oder so. Und dann baue ich ihm schon mal das Profil schon mal fertig. Und man hat schon ein fertiges Profil, was vielleicht praktisch ist, aber was vielleicht doch ein bisschen mehr Information ist, als man gerne von vornherein gegeben hätte. Und der Erste, der diesen Dienst wahrnimmt, ist Microsoft für die neue, ich mache dir jetzt Microsoft Word in Facebook-Masche. Also das ist schon, das überschreitet Grenzen, die vielen Leuten so ein bisschen gegen die Hutschnur gehen. Aber vielleicht ist es auch nur ein Zeichen dafür, dass wir zu alt sind. Vielleicht ist das jetzt alles...
Ja, wir sind halt noch mit irgendwie Privatsphäre und Charme aufgewachsen.
Genau.
Und weiß nicht, vielleicht haben das Leute, die 20 Jahre jünger sind als wir, eben nicht mehr.
Ich wurde damals volksgezählt.
Ah ja, stimmt, die waren ja auch bei uns zu Hause.
Die Volkszählung, genau, die Volkszählung ist jetzt anders.
Ja. Aber ich meine, sowas ist ja, ich meine, man regt sich über Vorratsdatenspeicherung auf und da macht man freiwillig mit. Also insgesamt muss man schon drüber nachdenken. Ja.
Aber so hat es ja der Staat nicht direkt.
Genau, der Staat braucht jetzt eigentlich...
Der Staat eine Facebook-App.
Ja, aber das ist ja die andere API, von der wir jetzt noch nichts wissen.
Also, das ist nämlich das Geile. Du kannst nämlich als Facebook-Betreiber sagen... ich möchte das und das und das und das und das nicht freigeben, aber wenn du eine Applikation für Facebook schreibst, kannst du trotzdem darauf zugreifen, wenn auch indirekt, aber du kannst darauf zugreifen. Also so einfach ist das nicht. Das heißt, da kann natürlich schon der BND mit der BND-App kommen und dann sich, oder die FBI-App oder wie auch immer, und sich
die Daten einfach tragen. Wobei du als Applikationsentwickler einmal nachfragen musst, dass man einmal bestätigen muss, darf du überhaupt an irgendwelche Daten ran.
Mhm.
Das liest dann keiner durch und
genau.
Da gibt es dann Unterscheidungen im Dialog, was genau drin steht, welche Daten abgerufen werden.
Also ich habe auch schon mal Applikationen gesehen, die dieses Fenster so verwirrend gestalten, dass du gar nicht weißt, was du klicken musst und dann aus lauter Verzweiflung zustimmst. Man kennt das ja, ich habe das schon so häufig gesehen.
Ich hatte ja mal eine kleine Facebook-Applikation selber geschrieben.
Ah, cool. Und wie war das?
Wunderbar, wunderbar. Die einzige Aufgabe war, das einzige Datum von den Anwendern, das ich brauchte, war die ID. Für meine Anwendung wollte ich auch gar nicht mehr speichern. Das ging zur Bundestagswahl, das war ein Wahltipp.
Okay.
Dass ich eben sehen wollte, was tippt ihr denn, was ist das Ergebnis der Wahl und dann eben das Hochrechnen und darauf
die habe ich gesehen, die Applikation, und dann dachte ich, da tippst du jetzt nicht.
Ja, das war aber meine.
Ah, das war deine.
Da war wirklich nur die ID gespeichert und mehr nicht.
Ah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja doch tippen können.
Ja.
Dass sie bei dir in guten Händen sind, die Daten.
Ja, aber da habe ich relativ, hätte ich mehr Antworten erwartet, als ich bekommen habe. Ich weiß es nicht mehr, wie viel das waren, aber da gab es wohl schon genügend Leute, die gesagt haben, nee, der möchte irgendwelche Daten von mir speichern, das meine ich.
Genau. Das Problem ist, dass die Leute dabei übersehen, die Daten sind ja alle da in Facebooks Rechnern und da geht es erstmal los. Sind die Facebook-IT-Leute kompetent genug, die Daten zu speichern und die auch wirklich sicher zu speichern?
Nicht, das ist dass das gleiche passiert wie bei,
nicht, dass das Gleiche passiert wie bei SchülerVZ oder bei der Telekom oder sowas. Ich finde, das ist schon ein bisschen Beweislast. Man muss schon mal beweisen, dass man die Daten besser speichert als eine Deutsche Telekom oder eine SchülerVZ oder so. Und nebenbei ist es so, wenn man eine Facebook abschreibt, dann wer sagt denn, dass jeder Abschreiberling wie du oder sowas die Daten auch korrekt behandelt? Und damit kann man eigentlich davon ausgehen, dass alle Facebook-Daten prinzipiell zu behandeln sind wie öffentliche Daten, egal ob man irgendwo in den Privacy-Einstellungen eingegeben hat, nee, will ich doch nicht oder sowas. Mit ein bisschen Mühe kommt da jeder ran.
Keine Frage. Das fand ich auch ganz schön, dass es eben gesagt wird, hey, du darfst diese Daten nur zwischencachen, nur so und so lang, aber keinerlei Kontrolle ist. Können sie ja nicht, weil was auf meinem System ist, das sehe nur ich.
Genau.
Und die Menge an Daten, die man bekommen kann, ist schon nett. Da kann man sich nette Dinge drüber überlegen.
Ja, es hat ja einer, glaube ich, hat einer eine statistische Applikation geschrieben, der anhand der Status-Updates ausrechnen konnte, ob jemand schwul war oder nicht. Und oder anhand von anderen Daten, die er sich aus Facebook ganz gezogen hatte. Und das hat natürlich auch eine gewisse Brisanz, die man nicht gerne hätte. Also das ist schon ein hartes Thema, muss ich sagen. Und ich finde das aber gut, dass jetzt da ein Riesenaufhebens gemacht wird und zum Beispiel die Google-Leute da geschlossen weggehen. Man kann jetzt natürlich über Google eine ähnliche
Folge philosophieren. Du kennst mich.
Ja, das ist sicherlich auch ein spannendes Thema für eine andere Folge. Aber ich glaube, dass hier so ein bisschen so eine Art Selbstkontrollmechanismus zuschlägt. Und das ist der, den ich eigentlich schon immer mir überlegt habe. Wenn ein Dienstleister wie Facebook anfängt, mit Privatdaten Schmut zu machen, dann gibt es ein riesen Trara in der Öffentlichkeit, also so wie heute in der Blogosphäre mit Leuten, die massenhaft austreten und so weiter und zwingt damit so ein bisschen...
Treten denn wirklich Leute massenhaft aus?
Ja, das werden wir jetzt noch sehen. Das ist jetzt der spannende Teil, den wir jetzt noch angucken müssen. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass das eine erzieherische Maßnahme gegenüber Facebook sein wird. Und Facebook hat jetzt so ein bisschen die Wahl. Entweder die sehen ein, dass das nicht gut ist und reagieren darauf und versuchen wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Oder aber die sind von heute auf morgen von der Bildfläche verschwunden, wie es zum Beispiel MySpace ist. Also MySpace aus anderen Gründen, weil die einfach uncool geworden sind. Aber wer weiß, es steht nirgendwo fest in Stein geschrieben, dass Facebook ewig existieren muss. Das kann genauso gut sein, dass es in 2 Jahren völlig irrelevant geworden ist. Also da bin ich mal gespannt zuzugucken, ob dieser selbstregelnde Mechanismus funktioniert.
Ich weiß gar nicht, ob Facebook an sich schon Gewinn macht. Ich sehe ja, dass die mit ihren Profildaten, wie sie sie sammeln, sich auf jeden Fall eine gute Position gerade aufbauen, um mit besseren Profildaten gegenüber Google in den Werbemarkt gehen zu können. Und dann eben auch nicht nur bei Facebook Werbung vermarkten, sondern auch auf Drittseiten.
Ja, also der eine, der diesen Blog geschrieben hat, 10 Gründe auszutreten, der hat dann ja auch gesagt, die behaupten ja, sie können damit viel besser Werbung machen, aber toll, er kriegt jetzt, aber das für ihn funktioniert das nicht, er kriegt kaum relevante Werbung. Alles, was er kriegt, ist Werbung für irgendwelche Dating-Seiten, weil er angegeben hat, dass er Single ist. Boah, super, das ist jetzt voll die Errungenschaft in der Profilierung von Werbung, aber da, klar, das ist echt ein Spagat. Ja, Facebook. Also Facebook ist ein spannendes Thema. Wir verlinken natürlich den Artikel 10 Reasons to Leave Facebook und das ist zumindest mal eine Gelegenheit, mal sein Facebook-Profil aufzuräumen, vor allem die vielen 20.000 Applikationen da runterzuschmeißen, die man eh seit Jahren nicht benutzt hat. Also was weiß ich, Zombie Wars und Farmville und Mafia Wars oder so, wie sie alle heißen. Oder irgendwelche Teddybären durch die Gegend Knuddel-Applikationen.
Wie viel Umsatz macht Zynga, dieser Farmville Mafia Wars Firma? Die sind ja auch extrem dabei.
Denen geht's richtig gut. Die wurden neulich mit 4 Milliarden oder was valuiert. Wobei das irgendwie so eine blöde Analystenzahl ist, die nicht stimmen muss. Aber ich glaube, die machen richtig Kohle.
Die verdienen richtig. Das ist ja auch faszinierend zu beobachten.
Also das habe ich noch nicht verstanden, weil ich habe noch nie für so ein Spiel irgendwie Geld ausgegeben, um jetzt eine goldene Kuh oder was mir leisten zu können. Aber das scheint wirklich so ein ähnliches Scheme zu sein wie Handy-Klingeltöne oder so.
Ich habe letztens irgendwo gesehen, dass es die Möglichkeit gab, Prepaid-Karten für diese Spiele zu erwerben.
Geil.
Echt? In amerikanischen Supermärkten.
Natürlich, ja
dass
klar.
Dass du dann auch die Bonuspunkte.
Ja, damit auch die Dreijährigen das machen können.
Oder sieht man es wieder, Handy-Klingeltonumsätze fallen das erste Mal dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Also die Welle ist vorbei. Die
Handys sind uncool.
Handys sind uncool geworden. Jetzt wird halt Facebook Farmville gemacht.
Habt ihr eigentlich diese Farmville-Verarschung gesehen? Nee. Da hat einer eine Farmville-Verarschung gemacht. Farmville-Parody heißt das, glaube ich. Die wurde auf Mashable gefeatured. Die ist wirklich geil. Da hat jemand einfach so auf YouTube ein Werbevideo produziert. Und in diesem, Farmville, Hilarious Farmville Parody Ad Tells It Like It Is. So nach dem Motto, genug von aufregenden Spielen, spielt lieber was Langweiliges, Farmville. Und das ist wirklich eine sehr schöne Parodie. Ich klicke die mal kurz an.
Ich hatte nur mitbekommen, dass sich South Park irgendwie mit Facebook auseinandergesetzt hatte.
Da warte ich schon drauf, dass die Folge endlich gesendet wird. Die gibt es nämlich in Deutschland noch nicht.
Oder erst. Wir brauchen Fernsehen.
Ja, ich habe ja versucht, als braver Bürger mir das auf der South Park-Webseite anzugucken, die ja alle Folgen hat. Und dann hat die blöde Webseite behauptet, ich wäre doch in Deutschland und dürfte das nicht. Und da habe ich jetzt nicht die Zeit gehabt,
ja, mal eben einen Proxy zu machen.
Ja, ich wollte als nächstes, ich war leider zu Hause, aber das nächste Mal muss ich einfach endlich den richtigen Proxy eintragen und dann geht's. Gut, also wir verlinken euch dann auch noch schnell mit dieser Farmville-Parodie, denn ich muss sagen, Farmville ist wirklich eine wunderbare Art, seine Zeit zu verschwenden. Blah. So viel zu Facebook. Also ich denke mal, ein guter Weg, mal eben sein Facebook-Profil zu reinigen. Und so eine Krise hat ja auch was Reinigendes. Und dann kommen wir zum nächsten Hype-Thema, wenn wir schon bei Hype-Themen sind. Wer von euch hat denn schon ein iPad?
Ich nicht.
Noch keiner.
Ich auch nicht.
Nee, keiner hat ein iPad. Aber
ich habe ein hab nur einen Kollegen, der hat das Problem, der will das als Geburtstagsgeschenk verschenken. Und
okay.
Jetzt ist der Geburtstag irgendwie ein paar Tage zu früh vor dem Auslieferung. Und dann gibt es eben halt den Gutschein.
Echt? Das ist doch so einfach. Der muss einfach nur nach New York fliegen, in den Apple Store gehen und sich dort ein iPad kaufen. Das geht doch. Ja, iPad ist auch so eine Sache. Da gibt es ja auch lustige Vorfälle zu berichten. Da hat einer zum Beispiel sein lebenslanges iPad-Kauflimit erreicht.
An Applikationen oder an iPads?
An iPads. Der hat nämlich iPads bestellt für sich und für seine Freunde, weil er zufällig in Amerika war. Und hat dann irgendwie sein iPad abholen wollen und irgendwie nach dem vierten iPad oder was stand er im Apple Store rum und dann kam dann so der Verkäufer, ja, ich möchte gerne mein iPad abholen. Ja, Moment, Klicker, Klicker, Klicker. Moment, ich muss mal mit meinem Manager reden. Der Apple Store-Mitarbeiter geht erstmal zurück und dann flüstern zwei Leute und dann denkst du dir erstmal nichts Böses und dann kommt er wieder zurück. Moment, ich muss noch mal checken. Und irgendwann wurde es ihm dann so ein bisschen unheimlich. Und dann kam einer, I'm afraid to tell you that you have exceeded your lifetime iPad limit. Und dann, was, bitteschön? Und das war die einzige Message, die sie ihm gegeben haben. Er hatte gefragt, was ist denn der iPad lifetime limit? I'm sorry, we can't disclose this information to you. Ne? Also er wusste das nur, weil er zufällig vier gekauft hatte. Aber so richtig dieses Callcenter-Englisch, ne? I'm sorry, ja,
Das ist doch wie beim guten alten Trabant früher. Da war das Lifetime-Limit genau. Auch 5, glaube ich.
Genau, 5 pro Haushalt? So viel?
Ja, danach war man in Rente. Also so zwischen 18 und, 18 und 68 hat man es nicht mehr geschafft, als 5 Trabants zu bestellen.
Das stimmt. Also nicht mehr als 4 oder 5 iPads. Oder bis zur nächsten Generation warten.
Ich habe eine Brille auf, ich kann auch auf dem iPhone lesen.
Genau, also iPads gibt es leider nicht zum Geburtstag für deinen Freund oder für deinen Kollegen. Wollt ihr denn ein iPad haben? Ich will ein iPad haben. Ich bekenne mich zum iPad. Ich will eins haben.
Ich will keins haben. Also mir ist diese Apple-Welt inzwischen etwas zu geschlossen.
Mhm.
Also ich will lieber irgendwas, wo ein Unix-artiges Betriebssystem drauf läuft, wo ich eben auch macOS, Linux, OpenSolaris bin ich für alles offen, aber also macOS ja, wenn ich eine Shell aufmachen kann, wenn ich mehrere Programme laufen lassen kann, wenn ich mein selbstgeschriebenes Programm dann drauf schreiben und laufen lassen kann, ja.
Das heißt, du würdest ein iPad haben wollen, wenn du es jailbreaken könntest, weil dann kriegst du nämlich eine Shell. Da läuft ja
dann,
läuft
ja macOS drauf. Jailbreak, dann ist es wieder gelockt nach jedem Betriebssystem-Update, bis wieder der neue Jailbreak raus ist. Also ich meine, dann kaufe ich mir doch lieber gleich eine Hardware, die von vornherein offen ist.
Genau, und das ist der Punkt. Was ist die Alternative zum iPad? Also ich habe nur so 3 Pressemeldungen vom WePad gesehen und die waren nicht so richtig berauschend. Aber
also meine Alternative ist ein Netbook.
Die Frage ist, was willst du damit machen? Was ist dein Anwendungszweck dafür? Weil ich meine, das iPad an sich, wie ich sehe, ist irgendwie ein Gerät zum Konsumieren von irgendwelchen Inhalten.
Genau. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Das iPad ist nämlich kein Netbook oder auch kein Ersatz für ein Netbook oder umgekehrt. Das ist einfach eine neue Kategorie von Gerät. Und das ist eigentlich das, was es für mich interessant macht. Also nicht, klar, als Hacker will man da rumspielen und so, das ist richtig und so. Aber meine Theorie ist, dass das iPad tatsächlich eine Art neues Gerät ist, was diesen ganzen virtuellen Applikationen, die man so kennt, also virtueller Kalender und Twitter-Applikationen und so weiter, so ein bisschen was Anfassbares gibt. Das haben wir ja beim iPhone gesehen, das läuft ja prima. Und das Ganze jetzt in groß macht einfach nur mehr Möglichkeiten für mehr Applikationen, die man wirklich auch anfassen kann. Und das macht das eigentlich interessant. Das kann ich mit einem Netbook auch nicht haben.
Ich hatte es noch nie in der Hand. Was ich mich frage, ist, wie, wenn man da auf dem Sofa liegt oder sitzt oder wie auch immer und das die ganze Zeit irgendwie in der Hand hält.
Ich glaube, man muss es auf dem Schoß irgendwie haben.
Ob es dann zu schwer wird, weil da sind 700 Gramm wahrscheinlich schon zu viel. Ja. Das sind schon 7 Tafeln Schokolade, die man die ganze Zeit so ausgestreckt hat.
Oder ob man sich dann irgendwie so hinknien möchte, dass man das einigermaßen sinnig wieder auf die Knie legen kann.
Also das wird sicherlich noch herauszufinden sein. Ich glaube, man kann es, also auf dem Sofa würde ich es auch auf den Schoß eher legen oder sowas.
Ja, also wenn du ein Buch liest, dann kannst du es ja auch nicht die ganze Zeit in der Luft halten. Und gut, das ist natürlich noch ein bisschen schwerer wie ein Buch, aber im Endeffekt, wenn du
die Bedienung vom Buch ist, glaube ich, auch etwas einfacher noch.
Ich glaube, so ein Hardcover ist aber ungefähr so schwer wie ein iPad, oder? Ein Hardcover kann nicht schwerer sein als ein iPad. Also so dicht ist die Masse nicht in dem iPad drin. Also ich denke, schwerer als ein Hardcover wird es nicht sein. Muss man mal ausprobieren.
Ja. Es kommt wahrscheinlich auf die Dicke drauf an.
Vielleicht kriegen die Leute, die ein iPad haben, von ganz natürlich bessere Oberarme, einfach nur, weil die iPad immer in der Hand halten müssen.
Weil es ja irgendwelche
Halterungslösungen
gibt. Ja. Es soll ja irgendwelche Halterungslösungen geben, irgendwie irgendwelche Stände oder sowas.
Baseballmützen mit Armen.
Ich habe mich da nicht sonderlich genau informiert, aber irgendwie, dass man auf dem Sofa das gemütlicher.
Für den Couch-Potato.
Genau. Ja, da gibt es ja rund um Apple die diversen Zubehörfirmen, die
richtig.
Halterungen für jedes Apple-Gerät in jeder Stellung anbieten. Mhm. Und die haben jetzt die Aufdock-Halterungen für die Laptops und die werden in kürzester Zeit irgendwie so ein Gurt machen, den man sich um den Bauch schnallt, wo man dann das iPad reinklepsen kann.
Also die coolste Halterung für einen iPhone habe ich jetzt gesehen oder für einen iPod, das ist ein dickes 5 cm aus dem vollen Holz geschnitztes Brett, was man einfach an die Wand schraubt und da ist dann halt die entsprechenden Boxen in diesem Brett eingebaut und halt ein winziger iPod guckt raus. Also
ich glaube, der erste Punkt, der das iPad interessant macht, ist wirklich diese Brücke zwischen den virtuellen Applikationen und der physischen Welt, die man ohne einen Computer zu brauchen, damit herstellen kann. Also da bin ich gespannt, was die Leute draus machen. Und der andere Punkt ist natürlich, es gibt natürlich diesen ewigen Kampf. Auf der einen Seite die Leute, die sagen, ich will alles offen haben und ich will überall mitspielen können. Und auf der anderen Seite dann die Steve Jobs'che Welt, das Steve Jobs'che goldene Gefängnis, in das man sich begibt, wenn man ein iPhone oder ein iPad hat. Und ich glaube aber, dass das sich gegenseitig ausschließt. Ich glaube schon daran, dass das Ziel dahinter wirklich nur die Qualitätssicherung ist. Wenn du einfach, das ist so, ich vergleiche das so wie mit einer Disco. Du kommst in die Dorfdisco überall rein, aber dafür hast du auch alles von der Dorfjugend zum Schläger bis zum, wenn du Glück hast, hast du die Dorfschönheit auch noch drin. Aber wenn du in die Edeldisco rein willst, hast du einen Türsteher und der Türsteher entscheidet, ob du rein darfst oder nicht. Dafür ist das Publikum in der Edeldisco etwas besser. Und ich vermute, dass das ist eigentlich der Punkt, den man da wirklich hat. Es geht darum, die Qualität kannst du nur kontrollieren, wenn du das Ökosystem da mit deinen eigenen Regeln bestimmst. Und die Leute, die jetzt sich
beschweren, weil natürlich Qualität subjektiv ist.
Qualität ist subjektiv.
Ja, klar, weil ich meine, Flash ist ja jetzt nicht gerade ein Schlägertyp. Ja, und das gibt es ja jetzt auf dem iPad und auf dem iPhone auch nicht. Ja.
Und da gibt es aber diesen schönen Artikel, den der Steve selber geschrieben hat, der in vielen Fällen die ganze Sache doch auf den Nagel trifft, besser gesagt, oder Flash ins Herz trifft, weil Flash ist einfach crappy Software auf der einen Seite, weil es einfach ständig abstürzt und langsam ist und so weiter.
Ist doch mein Problem, wenn ich es installiere.
Und deswegen muss man es auch nicht installieren, genau. Und der andere Punkt ist natürlich, ich glaube, wenn Apple es zulassen würde, dass Flash auf dem iPhone oder auf dem iPad.
Dann verkaufen sie keine Spiele mehr.
Nee,
dann, doch.
Nee, dann ist das. Dann lassen sie sich ja die Plattform wegnehmen. Dann hast du ja keinen. Dann hast du nämlich keinen Incentive mehr für den Entwickler, die Sachen nativ für das Ding zu schreiben und damit alle Features zu nutzen, sondern du kriegst nur mittelmäßige Software, die halt überall läuft, die aber nicht die Spezialfeatures vom iPad nutzt. Und das würde dir da
aber deine Plattform
verbessern.
Das machen ja die JavaScript-HTML5-Anwendungen, die Steve Jobs pusht, ja auch nicht.
Die pusht er nicht. Er sagt nur, wenn
im Vergleich zu Flash.
Ja, wenn du nicht nativ programmieren willst, dann nimm halt offene Standards. Und HTML ist ja ein offener Standard. Und JavaScript ist ja auch ein offener Standard. Flash ist kein offener Standard. Ja,
also aber andererseits gibt Steve Jobs in dem Artikel auch zu, dass er das Geschäftsmodell von Apple damit schützt. Also,
das ist
dass
richtig,
sie natürlich auch Konkurrenz damit ausschalten. Und
ja.
Das ist klar. Ich meine, dass keine anderen Browser und keine anderen Applikationen allgemein, die irgendein Feature besser implementieren, wie das, was mitgeliefert wird, zugelassen wird, ist jetzt kein Qualitätssignal.
Das ist jetzt der Punkt, der in Zukunft interessant wird, weil jetzt so ein bisschen das die Frage aufwirft, ist das jetzt genug, um einen Antitrust-Case gegen Apple zu eröffnen und dort da jetzt ein Gerichtsverfahren zu machen und sozusagen Apple zu zwingen, Flash offen zu machen? Oder fällt das noch unter das Hausrecht nach dem Motto, du darfst hier nicht rein, weil du nicht schön genug bist?
Und für mich fällt das unter das Hausrecht und den Rest wird der Markt entscheiden. Inzwischen, es gibt jetzt eine Statistik, dass in Amerika schon mehr mobile Webzugriffe erfolgen unter Android als unter iPhone OS. Mhm. Und wobei vermutlich da die ganzen Apps nicht gezählt werden, sondern nur Browserzugriffe. Aber immerhin, der Trend ist klar. Also das ist jetzt nicht mehr der 90% Gorilla im Smartphone-Bereich, das iPhone OS, sondern da wächst ein auch großer Konkurrent dagegen. Und der hat sich ja jetzt schon auf die Flash-Seite geschlagen. Und
ich denke, das ist auch okay so.
Also, das wird der Markt entscheiden.
Ich finde, das ist auch okay so. Ich glaube, über kurz oder lang wird das so sein, dass die Masse halt Android macht und dann gibt es noch die Elite, die machen dann halt, die haben halt die hübscheren Applikationen auf dem iPad und nehmen dafür in Kauf, dass die Entwickler halt dafür nach den Regeln von Apple programmieren
müssen. Und wo kommt WebOS hin? Ach, nachdem WebOS. Sie jetzt einen neuen Inhaber hat?
Die heißen ja jetzt HP, genau.
Ja.
Damit sind wir bei der nächsten.
Dann kommt da das interessante Pad mit WebOS?
Genau, dann haben wir ja schon die Brücke zum nächsten Thema geschlagen. Macht jetzt HP das iPad in WebOS? Das wäre interessant, weil WebOS ist ja eigentlich auch rein JavaScript, nicht?
Das ist ein Browser mit JavaScript. Also und von vielen Leuten, die ich so kenne, die sich in dem Mobilbereich deutlich intensiver beschäftigen als ich, ist es wohl wirklich das vom System her Beste. Also von vielen fühlt sich gut an und so weiter Faktoren gesehen.
Also HP hat jetzt Palm gekauft und damit Palm gerettet, weil Palm ging es ja nicht so gut. Mhm. Und jetzt ist die spannende Frage, was macht HP da draus? Also das ist wirklich spannend, weil HP hat
und haben dabei auch gleich wirklich
nichts zu suchen im Moment. Da passiert ja nicht viel.
Haben auch wirklich gleich die Palm-Führungsriege behalten. Nicht einmal oben abgeschnitten und wir machen hier mal komplett anders, sondern wirklich, okay, ihr bleibt da, wir wollen euer Know-how weiterhaben. Irgendwie der Palm-Chef war das einer, der bei Apple am iPhone mitentwickelt hat? Oder war
richtig, da gab es ja auch noch mal so ein bisschen Gezeter. Also da bin ich auch gespannt, was draus wird. Konkurrenz belebt das Geschäft. Es wäre gut, wenn der Markt unter 3 und nicht unter 2 aufgeteilt würden, weil bei Android bin ich mir auch nicht so sicher. Android ist so ein bisschen Chaos im Moment. Du weißt nicht, welches Telefon das Beste für Android ist. Du weißt nicht, welche Features du wann wie haben kannst. Und als Entwickler habe ich auch schon Beschwerden gehört, hast du nichts, worauf du dich verlassen kannst, weil du nicht weißt, in welchem Telefon du landen wirst. Und dann ist es natürlich schwierig, eine Anwendung zu schreiben, die auf allen Telefonen gleich gut aussieht. Also da bin ich mal gespannt, was da mit Palm passiert. Ja, gut, dann haben wir die wichtigsten Hype-Themen durch. Ne? Wollen wir noch mal eine Minute über Deduplikation reden? Wir haben ja auch noch ein neues Feature in ZFS, das ist Deduplikation. Das hast du, glaube ich, schon ausprobiert, Andreas, oder?
Ja, also ich habe halt mal so mit einer VirtualBox meinen Home-Server nachgebaut und dann auch mal zwei Platten, die ich noch rumliegen hatte, da als ZFS rein. Und ja, also wie fast zu erwarten, bringt natürlich bei Videos und MP3s weder die Duplikation noch Compression was. Wenn ich mehrere Zonen aufgesetzt habe, hat beide sehr viel gebracht. Also das eine ist natürlich, dass gerade diese Files in etc recht viele Textfiles sind, auch und da war auch die ganzen Logfiles und so weiter, das ist alles Text und das wird komprimiert relativ gut. Und es ist klar, mit jeder Zone hat man großen Batzen Deduplikation, weil in jede Zone sehr viele Dateien reinkopiert werden, die natürlich die
doppelt sind.
Gleich sind. Ja. Das heißt also, ja, das hängt sehr stark davon ab, welche Teil der Daten man hat. Und man muss sich halt dann überlegen, also man zahlt bei Deduplikation sogar noch ein bisschen mehr wie für die Kompression. Kompression kann sein, dass man teilweise sogar Performance gewinnt, je nach Verhältnis zwischen Festplattengeschwindigkeit und CPU-Performance. Bei Deduplikation braucht man halt auf jeden Fall viel RAM, weil das nur wirklich gut performant funktioniert, wenn auch diese Tabelle der Hash-Werte im RAM gecached wird.
Genau, da sollten wir ganz kurz sagen, wie das funktioniert. Also Deduplikation funktioniert so, wenn ich also Daten auf meiner Platte habe und ich möchte neue Daten drauf speichern und ZFS stellt fest, Moment mal, diesen Datenblock habe ich schon mal gespeichert, dann merkt sich ZFS nur einen Pointer auf den Block und schreibt denselben Block nicht zweimal und dadurch hat man eine Ersparnis. Wie funktioniert das? Es gibt in ZFS eine Deduplikationstabelle. Diese Tabelle ist einfach nur eine Liste aller Prüfsummen, die ZFS schon mal gesehen hat. und die dazu passenden Blöcke. Das heißt, wenn ZFS die Prüfsumme für den Block generiert, die es ja sowieso tut, dann guckt er in der Tabelle nach, kenne ich diesen Block schon, weil ich die gleiche Prüfsumme schon mal gesehen habe, und daran kann man dann entscheiden, ob der Block nochmal geschrieben werden muss oder nicht. Und jetzt hängt es natürlich ab, welche Prüfsumme nehme ich. Wenn ich eine billige Prüfsumme nehme, dann kann es natürlich häufig statistisch gesehen passieren, dass zwei Blöcke als gleich erkannt werden, obwohl sie nicht gleich sind, und dann habe ich Datensalat. Das kann aber bei ZFS die Duplikation nicht passieren, weil defaultmäßig SHA 256 als Prüfsumme dann verwendet wird, was zwar ein bisschen mehr CPU-Performance kostet, aber dafür habe ich wirklich eine gigantische Chance oder eine gigantisch kleine Chance, dass ich eine Hash-Kollision habe. Also genauer gesagt ist es 2 hoch 256 ist die Wahrscheinlichkeit, also 2 hoch minus 256 ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwei Blöcke finde, die nicht gleich sind und die gleiche Prüfsumme haben. Das ist 10 hoch minus 77. Das ist eine richtig, richtig, richtig kleine Zahl. Und irgendjemand hat sehr süffisant gesagt, also eher zerfällt der Server an radioaktivem Zerfall, als dass man zwei Blöcke findet, die das machen. Da habe ich auch eine schöne Zeile im Source Code gefunden. Im Source Code gibt es nämlich diesen Entscheidungsbaum. Da gibt's, also man kann ja bei ZFS sagen, dass man paranoid ist, und selbst wenn er also zwei Blöcke gefunden hat mit der gleichen Prüfsumme, dann soll er nachgucken, ob die Blöcke wirklich gleich sind. Und man kann im Source Code nachlesen, diese if-Abfrage. Entweder if, also wenn zwei Prüfsummen gleich sind und das Flag gesetzt wurde, dass man einen Block-zu-Block-Vergleich macht und die Blöcke sind nicht gleich, dann schicken wir per E-Mail ein Paper an Nature, weil wir dann nämlich diese berühmten zwei Hashes gefunden haben und kriegen den Nobelpreis oder sowas. Sowas Ähnliches steht im Kommentar zu dem Code drin. Also das geht, aber das bedeutet auch, dass man diese Tabelle lieber im RAM haben will. Denn wenn man viele, viele Blöcke hat, und dann wird die Tabelle groß. Pro Eintrag kostet das 250 Byte. Also über den Daumen gepeilt, wenn man 1 Terabyte Daten hat, dann, und man will die gesamte Deduplikationstabelle haben, dann braucht man ein paar Gigabyte RAM.
Ja, von daher, also kann man sich halt überlegen, man kann die Deduplikation pro Filesystem ein- und ausschalten. Das heißt, man muss nicht den gesamten Pool deduplizieren.
Genau.
Von daher, wie gesagt, wenn man weiß, man hat größere Datenmengen und da kommt nicht das Gleiche drin vor, dann kann man das auch einfach für ein bestimmtes Filesystem auslassen und sich damit wieder den Speicherplatz für die Tabelle sparen.
Aber wo es gut passt, ist natürlich ein Mail-Server. Wenn Mails doppelt, passiert natürlich ständig, dass irgendwer ein Video, eine Präsentation 10-mal rumschickt und dann hat man das eingespart. Oder wenn man Speicher für virtuelle Maschinen bereitstellt, dann hat man für die ganzen Windows-Kernels, muss man nur einmal speichern und so und so. Glaubst du, dass man bei Datenbanken was machen kann mit Deduplikation?
Ich glaube nicht so wirklich. Also es ist mehr so vom Gefühl her. Das ist, ich habe das nie durchgemessen oder sowas. Aber in meiner Datenbank, wofür ich den Speicher verbrauchen möchte, sind natürlich meine Buffer, meine verschiedenen Caches, die ich so habe. Da habe ich, glaube ich, lieber den RAM als für den.
Ja, klar.
Als für diese Hash-Werte. Und wenn man es dann idealisiert betrachtet, in einer Datenbank habe ich doch keine doppelten Daten. Da haben wir doch im ersten Semester Normalisierung gelernt. Dritte Normalform, vierte Normalform, fünfte Normalform. Und da habe ich dann auch nichts, was doppelt ist.
Es wäre natürlich auch ein interessanter Ansatz, die Daten nicht mehr zu normalisieren, aber die Datenbank dann auf dem ZFS mit Deduplikation zu legen.
Ich glaube nicht, dass es sich dann wirklich um identische Blöcke handelt, die rauskommen.
Aber wenn man jetzt die Deduplikationstabelle nicht ins RAM bringen kann, ist es jetzt erstmal kein Beinbruch. Das heißt dann nur, dass er ab und zu mal auf die Platte zugreifen muss, um sich die Deduplikationsdaten zu holen, um nachzugucken. Also ich glaube, Deduplikation kann auch Performance sparen. Wenn man so eine gewisse Schwelle erreicht, dass eine und mit einer gewissen Häufigkeit Daten doppelt da sind, dann spart man sich ja eigentlich I/O-Operationen und dann kann Deduplikation auch einen Performance-Vorteil bieten.
In beide Richtungen, beim Schreiben und beim Lesen.
Beim Schreiben und beim Lesen, genau. Und es gibt auch drei Sorten Deduplikation. Es gibt Deduplikation auf der Platte, das ist implementiert. Es gibt Deduplikation beim Senden von Filesystemen mit ZFS Send, dann wird also der Datenstrom auch beim Senden dedupliziert. Und es gibt Deduplikation im RAM, also im RAM-Cache, da ist es noch nicht drin, das soll irgendwann nachgereicht werden. Das heißt, man könnte dann in Zukunft auch im RAM im RAM oder RAM sparen mit Deduplikation. Also wer will, es gibt Deduplikation in der aktuellen Developer-Build von OpenSolaris, beziehungsweise im Really Soon Now OpenSolaris 2010 H1, wie man es jetzt vorsichtshalber umbenannt hat, in der nächsten Release von OpenSolaris. Und ich warte auch noch darauf, damit ich meinen Home-Server auch umstellen kann. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass es doch mit der Musik klappt, weil ich habe so 2-3 Musikstücke doppelt, weil ich das Album habe und dann irgendwo auf einer Compilation oder auf einem Sampler da noch dasselbe Stück ist.
Wenn es aber auch wirklich dann gleich encoded ist.
Aber dann muss es wirklich bitgleich sein und gleich encoded sein. Und das ist, ob das klappt, das werden wir noch testen.
Eine Hash-Kollision hat übrigens nichts mit Drogen zu tun.
Eine Hash-Kollision hat nichts mit Drogen zu tun.
Kurze Anmerkung dazu, ich war jetzt letztes Wochenende auf einer Konferenz, überall hingen dann die Schilder aus, der Hashtag lautet so und so, kamen die vom Hotel am zweiten Tag an, können Sie bitte diese Schilder entfernen, wir möchten nichts mit Drogen zu tun haben.
Nee, echt?
Ja.
Oh nein. Und ich dachte, das wäre ein schlechter Witz, nein.
Das war in Österreich.
In Österreich?
Mit den Haschwerten.
Die Haschwerte, oh nein, tja. Hash-Kollision. Ja, wir haben noch über Twitter Feedback bekommen, was wir noch alles machen können. Vom Silbensaat kam der Vorschlag, wir sollen doch was über ACPI und OpenSolaris und Notebooks sagen. Das reicht jetzt auch nicht mehr. ACPI ist ja die Power Management API im BIOS, die von OpenSolaris unterstützt wird. Aber je neuer die ACPI-Version, umso besser wird sie von OpenSolaris unterstützt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe zu Hause nämlich auch noch ACPI 2.0 oder so. Und das läuft, es reicht noch zum Hoch- und Runterfahren und zu gucken, ob die Batterie entladen ist. Aber ich kann zum Beispiel nicht die Temperatur- oder Fühlerdaten auslesen oder Fan-Daten auslesen. Das, glaube ich, geht nur mit höheren Versionen. Aber es funktioniert mit Power Management. Also Power Management in OpenSolaris ist unterstützt. Man braucht dafür eine etwas neuere CPU. Also die neueren Intel-CPUs werden alle unterstützt und die AMD-CPUs von der Familie Hex 1.0, also ab Familie 16, die neueren AMD-CPUs werden unterstützt. Und dann hat uns noch, dann haben wir noch ein Feedback bekommen, da hat der Gregor Longariva von der Uni Erlangen geblockt, dass er mal Ärger beim Booten seiner Spark-Maschine hatte. Die hat nämlich vom Netz gebootet. Und weil irgendwie, wie war das nochmal? Genau, der hat dann versucht, seine Maschine zu booten. Per TFTP wird dann Bootloader geladen und dann per NFS dann das Root-Dateisystem zu mounten. Und da hat er ein Problem gehabt, weil er nämlich zu viel Netzwerkverkehr hatte und dann hat das Bootnet nicht funktioniert. Sozusagen Denial of Service im Boot-Vorgang. Das ist sicherlich ein wenig verwirrend, aber naja, Denial of Service ist Denial of Service. Ob das jetzt der Boot-Vorgang ist oder sonst wo. Da müsste man nochmal schauen, wie stark das Netz wirklich belastet war. Haben wir denn noch über Twitter was reinbekommen? Oh ja, Home-Server und was man darauf achten muss von Real Kettle, das machen wir später nochmal. Ja, der Mario fragt, Rolf könnte im Heldenfunk heute mal über seinen E-Home-Serverchen erzählen. Ja, bitteschön. Wie geht's deinem E-Home-Server?
Der E-Home-Server ist gerade, hoffentlich ist er gerade, schwer beschäftigt, weil ich bin ja jetzt kürzlich von Amazon S3 auf Strato HiDrive umgestiegen als Second-Level-Backup sozusagen, weil ja HiDrive jetzt wie vom Best-Block, glaube ich, herausgefunden, tatsächlich auf ZFS, auf ZFS funktioniert. Was man irgendwie über die Oberfläche herauskriegt anhand von irgendeiner Abfrage. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, dann ist mein First-Level-Backup, also der Home-Server ist ZFS und der Second-Level-Backup soll dann auch ZFS sein. Und da läuft jetzt seit ungefähr einer Woche das R-Sync.
Wie viel Daten willst du denn synken?
80 GB sollen es dann sein. Und das ist halt kein symmetrisches DSL, was ich da zu Hause habe. Aber gut, der tut seinen Dienst, ist leise, ist ruhig und läuft noch auf einem inzwischen etwas steinzeitlichen Bild von OpenSolaris. Also ich schließe mich Konstantin in meiner gespannten Erwartung für OpenSolaris 2010 H1.
Was sind denn das für Daten? Vielleicht kann man die ja deduplizieren.
Ja, das meiste sind halt auch Fotos und Musik und, und solche Sachen.
Schwer deduplizierbare Daten.
Ja. Sind da immer die gleichen Personen auf den Bildern?
Genau, die kann man bestimmt.
Ja, das ist das auch das Erschreckende. Ich glaube, da haben wir da in einem Heldenfunk schon mal drüber gesprochen, über diese Google Picasa Bild-Gesichtserkennung. Cool. Apropos gleiche Bilder, das Thema können wir auch nochmal haben.
Ja, das hat also Facebook sicherlich auch irgendwann mal.
Wunderschön mit Google Nexus One und dann Google Goggles mit Gesichtserkennung. Genau. Wunderbar.
Und schöne irgendwann neue Welt. Meldest du dich auf Facebook an und dann stellt er dir automatisch 30 Verwandte vor, die zufällig so ähnlich aussehen wie du.
Oder genau,
so.
Die irgendwie vor 100 Jahren nach Südamerika ausgewandert sind und die sehen aus wie du.
Genau. Also ja, HiDrive ist so die Entdeckung der letzten Wochen gewesen, weil wer hat mich da eigentlich, du hast mich doch drauf gebracht, oder? Andreas, du meintest doch, dass HiDrive wäre, irgendjemand hat mich drauf gebracht, dass HiDrive ja so billig wäre und dann haben wir nachgeguckt.
Ich hatte mir als Webhost, da habe ich mir, schaue mir gerade Strato mal an, da habe ich so einen HiDrive-Account für ein Jahr umsonst bekommen, war so eine Aktion und dann habe ich dir das erzählt und dann hast du, glaube ich, gesagt, dann genau, sicherst dann du da mal dein Zeug.
Irgendwann dämmerte es uns langsam, dass man da ja 100 GB für 3,99 Euro im Monat oder so kriegen kann. Und das Backup des gesamten Home-Servers rückt damit in greifbare Nähe.
Und man kann halt wirklich auch sehr, sehr flexibel drauf zugreifen.
Das ist das Coole.
Ja. Also kann RSync über SSH Webdav machen. Verschlüsselt, nicht verschlüsselt, ja. SSH ja. Und RSync. Und man kann also dann auch sein Key da ablegen, dass man also das dann auch automatisiert mit SSH und RSync draufkommt und so weiter. Also das ist
schon echt cool klasse. Gemacht. Es gibt sogar einen Haken, den man wegmachen kann, sodass nur verschlüsselte Protokolle überhaupt zugelassen werden. Und man kann einfach im Webinterface seinen SSH-Key hochladen und dann, also das ist schon klasse.
Das war auch der Grund, weshalb ich mir eben gerade Stratos Hoster anschaue, weil mich das geärgert hat bei meinem alten Hoster, dass da nur FTP zugelassen ist, um aufs Webspace zuzugreifen. Und bei Strato ich halt die Möglichkeit hatte, mit SSH mich einzulocken und auch andere Protokolle.
Also das ist jetzt keine Werbeveranstaltung für Strato,
nein, das nicht, aber
wir finden das wirklich gut, aber wenn Strato Bock hat, den Heldenfunk zu sponsoren, wäre das natürlich klasse, also wenn jemand von euch zuhört und zufällig bei Strato ein Wort einlegen kann, weil wenn wir dann nämlich Sponsorgelder kriegen, könnten wir neue T-Shirts drucken und die könnten wir dann verdienten Systemhelden oder was zuschicken, da suchen wir noch nach einem T-Shirt-Sponsor. Sozusagen. Ja, und der Afirel, der fragt, wie ich würde der tatsächliche Stromverbrauch deines AMD-Home-Servers interessieren. Ich habe ja geblockt, dass mein Server bei 45 Watt liegt. Da waren aber noch keine Datenplatten drin. Ich habe aber jetzt nicht nachgemessen, weil nachmessen würde bedeuten, dass ich jetzt den Stecker ziehe und ich wollte jetzt nicht unbedingt gerade nur fürs Nachmessen runterfahren. Aber irgendwann messe ich mal wirklich nach. Der Daumenwert ist eigentlich pro Platte 5 Watt. Das heißt also 45 Watt plus 3 Datenplatten müsste ich bei 60 Watt liegen und im Idle-Modus schalten sich die Platten hoffentlich ab, aber das sollte man wirklich mal nachmessen.
Ja, da hatte ich was Interessantes. Ich habe am Wochenende mal meinen Home-Server runtergefahren und ich habe vor kurzem die Platten gegen neuere ausgetauscht und habe jetzt so Platten, die eigentlich für internen Einbau gedacht sind, in so einem externen USB-Gehäuse. Und da ist mir aufgefallen, dass die, wenn der Server runterfährt, dass die volle Kanne weiterlaufen und dass diese zwei Platten zusammen 26 Watt verbraucht haben.
Was?
Ich vermute, es liegt einfach daran, dass Platten, die für internen Einbau gedacht sind, nicht davon ausgehen, dass sie mit Strom versorgt werden, ohne dass sie wirklich gebraucht werden. Weil wenn ich die Platte wirklich intern eingebaut hätte, wäre sie ja mit dem Server ausgeschaltet worden.
Also das hängt so ein bisschen von der Platte ab, es gibt ja diese Western Digital Green Tralala Platten.
Genau, die sind's.
Ach, die sind's. Und die schalten sich nicht ab?
Die haben sich bei mir nicht abgeschaltet.
Die sind doch so grün.
Ja, aber das sind die intern, also die Western Digital, die USB-Platten schalten sich ab.
Ja, ja. Aber und das macht dann der Controller da draußen.
Genau, das, dieses USB-Gehäuse, neben die drin sind. Und jetzt habe ich sie halt eben über so einen Adapter dranhängen. Und
also das muss man nur mal untersuchen, ob die Platten sich wirklich abschalten. Da bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Aber die große Entdeckung der letzten Woche war die, dass ein Kollege gesehen hat, es gibt von APC USV-Stromleisten für nur 50 Euro. Also für 55 Euro haben die so eine Mehrfachsteckdosenleiste, die einen Stromausfall von 20 Minuten oder was überbrücken kann. Und wenn man sich die teurere Variante kauft für 80 Euro oder sowas, dann hat die auch noch einen USB-Anschluss. Und es gibt sogar schon einen Daemon für Solaris, den man da mit verbinden kann, sodass also diese 80-Euro-Leiste, die kann dann auch eine halbe Stunde durchhalten. Und die kann man dann auch per Daemon abfragen, sodass der Server sich automatisch kontrolliert herunterfahren kann, wenn der Strom ausfällt und danach 20 Minuten vergangen sind.
Das kann mein EPC auch. Der hält auch 20 Minuten durch mit dem eingebauten Akku. Sogar wenn er noch die beiden externen Platten powert, der schaltet dann irgendwie von USB 2 auf USB 1 zurück. Also irgendwann habe ich mal meine Stromleiste nicht eingeschaltet, sondern ihn auf Batterie laufen lassen und wunderte mich, dass die Performance nichts war.
1:0
Aber es ist quasi eine USV. Also wenn ihr bei eBay noch ein paar EPCs haben wollt, dann.
Aber deine externen Platten in diesen IC-Boxen, die haben keine USV.
Ja doch, die funktionieren weiter nur über das USB, nur über den USB-Strom. Also wenn er schon an war. Also quasi wirklich als USV.
Ah, okay.
Der Anfahrstrom reicht nicht, oder da traue ich mich nicht, weil ich denke, dann schrotte ich mir mein EPC. Aber wenn quasi alles schon an ist und ich dann den Strom ausmache, dann bleibt alles an. Es wird nur langsam. Und 20 Minuten lang, und dann wird es ganz langsam.
Also ich werde mir irgendwann mal so eine USV mal zulegen, weil für 80 Euro macht man wohl nichts verkehrt. Es gibt auch ein paar Leute, die meinen, das funktioniert prima. Und dann werde ich das mal mit dem Daemon ausprobieren. Dann kann man auch mit einem großen Home-Server das nutzen. Ja, also USV. Wenn vielleicht von euch einer schon diese USVs mal ausprobiert hat, APC, ich weiß nicht, ES-Serie heißt das, glaube ich. Man sucht einfach noch nach USV und APC und was, dann findet man die. Wer da Erfahrungsberichte hat, bitte her damit. Ja, dann haben wir noch mal ein kurzes Thema. Das wird eine lange Folge. Da gibt es viel aufzuarbeiten aus den letzten Monaten. Bei Oracle sind wir jetzt Helden. Ne? Wir sind Helden bei Oracle, weil Oracle jetzt Marketingmaßnahmen mit Marvel zusammen macht. Das muss ich sagen, finde ich ziemlich cool, weil Iron Man ist nämlich einer meiner Lieblings-Marvel-Heroes. Und ich muss sagen, der Tony Stark, der Iron Man ist, der ist ja CEO von einer großen Corporation. Irgendwie ist so ein bisschen das Auftreten von Tony Stark in dem Iron Man-Film passt echt gut zu Larry Ellison, muss man sagen. Also,
ja, Larry Ellison tritt ja selber auf.
Der tritt
einfach
auf.
Mal Larry Ellison in IMDb suchen. Dann gibt es einen Eintrag in IMDb mit Larry Ellison als Schauspieler für Iron Man. Er tritt auf als himself.
Geil.
The Oracle from Oracle.
Also in dem Film gibt es wohl eine Szene, wo der Tony Stark irgendeine große Messe hat und Oracle ist offenbar Sponsor von Stark Enterprises Messe. Also das ist schon wirklich witzig. Und es gibt auch eine Webseite unter oracle.com/ironman, die nach ewigem Laden einem eine aufwendige Flash-Applikation präsentiert, wo man dann sein eigenes Cloud-Rechenzentrum machen kann. Und das ist tatsächlich dann das Cloud-Rechenzentrum aus dem Film, mit dem diese ganze Messe mit Cloud...
Sneak Preview für den Enterprise Manager 12G.
Doch, bestimmt. Damit kann man bestimmt...
Das ist schon Larry Ellisons dritter Film übrigens.
Und wo ist er sonst noch aufgetreten?
The Triumph of the Nerds.
Echt?
Der 1996 ein TV-Film hat er auch sich selber dargestellt. Und Silicon Valley, a 100-year Renaissance.
Das ist wahrscheinlich so eine Dokumentation.
Wahrscheinlich.
Also Iron Man 1 fand ich super, muss ich sagen. War für mich so ein Überraschungsding. Der war richtig cool. Und der Spiegel hat jetzt einen mehr oder weniger begeisterten Artikel geschrieben. Also auf der einen Seite fanden sie den nicht mehr so lustig wie den ersten Teil, aber auf der anderen Seite fanden sie die Parallelen zu aktuellen Themen ganz gut. Also der Spiegelrezensent war mäßig begeistert. Also das kann man, der scheint auch noch gut zu sein, sagen wir mal so.
Die IMDb-Seite zu Larry Ellison gibt übrigens eine Person auf Facebook, die Seite liked.
Da ist schon dieser Like-Button drauf.
Ihr habt gerade drauf geklickt sozusagen.
Er ist ja automatisch eingeblendet. Ich bin jetzt nicht bei Facebook eingemeldet. Deswegen steht der Name nicht da, aber es ist eine Person. Momentan, mal schauen, wie viele es sind nach dieser Sendung.
Mal sehen, wer das ist.
Genau. Cool. Ja, und dann haben wir noch VirtualBox. Da gibt es nämlich die Beta 3.2. Die sollte man sich herunterladen, bevor Apple sauer wird. Denn die VirtualBox 3.2.0 Beta hat eine experimentelle Unterstützung von macOS 10. Also bevor das Steve Jobs mitkriegt, als Gastbetriebssystem.
Als Gast, ja.
Genau. Das heißt, man kann jetzt seinen Rechner mit OpenSolaris installieren, dann VirtualBox drauf installieren und dann macOS X drauf installieren.
Das tut einfach so die Leopard-CD rein und dann...
Also ich hab ja bei mir den umgekehrten Fall. Ich habe einen Mac und da habe ich VirtualBox installiert und da habe ich OpenSolaris drauf installiert, was meine Arbeitsumgebung ist. Und dann, ich habe mich noch nicht getraut, jetzt nochmal in OpenSolaris VirtualBox zu installieren und darauf nochmal macOS X installieren, weil dann könnte ich wahrscheinlich die Singularität erreichen und das Universum löst sich auf oder so.
Ja, aber ich habe es ja auch so wie du und ich bin schon mal überlegen, ob ich es mal so testweise umdrehe, dass ich auf meinem MacBook erstmal so OpenSolaris Native installiere und da drin eine VirtualBox mit macOS X laufen lasse.
Das wäre bestimmt eine interessante Sache, das müsste man mal ausschauen. Und dann hast du noch gesagt, dann gibt es noch das Compellent Zenas Produkt. Weißt du, was das ist?
Ja, das ist eine Just Another Storage Box. Also ein bisschen aus
dem. Ist das so eine Consumer-Box oder so eine Enterprise-Box?
Der Compellent ist nicht Consumer, das ist eher so.
So eine Enterprise-NAS.
Mittelstands, Enterprise-NAS, die sind auch schon ein bisschen länger am Markt und haben halt jetzt eine neue Produktpalette, die zufälligerweise als Firmware auch.
Und die haben als Firmware Nexenta und Nexenta ist ja ein OpenSolaris-Distribution. Das ist eigentlich ziemlich clever. Die machen jetzt einen auf OEM. Weil es gibt ja von Thomas irgendwas, es gibt ja auch noch so eine deutsche Firma, die so NAS-Boxen vertreibt.
Thomas Krenn?
Thomas Krenn, glaube ich, ja. Oder sowas. Die haben nämlich eine Nexenta-Box ja. Im Angebot. Dann gibt es die Compellent-Leute und ich glaube, mindestens noch eine andere Firma, die Nexenta. Also Nexenta ist eine Open-Solaris-Distribution mit ZFS, die für NAS optimiert ist. Und
aktuell ist die auf dem neuesten Kernel, ne? Die ist schon auf 134a, die aktuelle genau. Nexenta-Release.
Sie sind sogar schneller als 2010.
Aber es gibt nur eine 64-Bit-Version, also nichts für ein EPC.
Aber dafür haben sie auch die Showstopper-Bugs, die wir noch rausnehmen müssen. Ja, und du hast noch eine Buchempfehlung.
Genau, ich dachte mir mal, wir machen mal in den Heldenfunk auch so als Running Gag in jede Folge eine Buchempfehlung. Mhm. Und ja, ich wollte mal mit einem Science-Fiction-Buch anfangen. Also ich bin so ein Fan von Zeitreisebüchern. Konstantin hat in seinem Blog ja auch schon mal angefangen, ein bisschen Bücher zu diskutieren. Und ein Buch, was schon ein bisschen älter ist, das ist schon seit 20, 25 Jahren auf dem Markt, nennt sich Replay und handelt von einem ganz interessanten Zeitreise-Setup, das also jemand in seinen eigenen jungen Körper zurückreist.
Okay.
Aber sich noch an alles erinnert.
Cool, ja, also Aktien kaufen vor dem Jahr 2010.
Richtig, und was der dann so macht, also natürlich in seiner ersten ja. Wiederholung macht er genau das. Dass er also natürlich jetzt erstmal auf die Pferderennbahn geht, auf den Außenseiter wettet, alles an was. Er geht halt, glaube ich, 30 Jahre zurück. Also er hat Schwierigkeiten, sich zu erinnern in seiner College-Zeit. Er hatte damals hier da die Super Bowl gewonnen und so weiter. Wird dann sehr schnell sehr reich, kann dann alles machen. So, und dann, aber jede Wiederholung wird kürzer. Und das ist auch nicht vorhersehbar, wie viel kürzer.
Ach, der muss dann irgendwann wieder zurück, oder was?
Ja, also er stirbt dann halt immer mit 43 an einem Tag und das erste Mal wacht er mit 18 auf, das zweite Mal mit 20, dann mit 25, dann mit 30 und das quasi diese Restspanne wird immer kürzer.
Okay.
Das ist also nicht endlose Wiederholung. Und er trifft halt eine Frau, die auch immer wiederholt, die allerdings auf einer etwas anderen Schedule ist. Das heißt, immer wenn er zurückkommt, muss er dann noch ein paar Jahre warten, wo sie ihn noch gar nicht kennt.
Und dann muss er sie
noch
wo
die Erinnerung noch gar nicht da ist an
ihn.
Und also es ist total faszinierend, hat auch einen gewissen psychologischen und philosophischen Hintergrund.
Hat ein bisschen was von Memento und hat ein bisschen was von Butterfly-Effekt und so, ne, das...
Ja, also auch wie man diese Wiederholungen mit der ganzen Gewissheit der vorangegangenen Wiederholungen jetzt anlegt. Also was will ich jetzt erreichen, was will ich machen in den Jahren und so weiter und so fort. Ja. Will ich die Welt verändern, will ich irgendwelche Kriege verhindern und da komme ich an Butterfly-Effekt, dann passieren andere Katastrophen, nur weil ich halt irgendwie eine verhindert habe und so weiter. Also sehr, 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 sehr interessantes Buch, hat soweit gar nichts mit Computern zu tun, außer dass er in allen Wiederholungen sehr früh Apple-Aktien kauft. Der Held.
Aber das ist ja auch das Beispiel aus, wie heißt der Film?
Zurück in die Zukunft.
Nee.
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, oder
Forrest Gump.
Ja,
Forrest Gump.
Da hat ja, ich habe da mal in Obst investiert.
Ich habe mal was mit Obst investiert, genau. Ja. Ja, cool.
Wobei natürlich Baba Gump Shrimp Company deutlich erfolgreicher ist.
Die gibt es ja, glaube ich, wirklich inzwischen.
Eine der ersten Unternehmen aus einem Film ins Reale.
Genau. Also, und du liest alles, was du kriegen kannst, was mit Zeitreisen zu tun hat.
Ja, da gibt es eine Webseite, die ich auch kürzlich gefunden habe, die heißt ultimatetimetravel.com, wo so die Favoriten, was Time-Travel-Filme, Time-Travel-Bücher und so weiter zusammengefasst sind. Und durch die Liste bin ich lange noch nicht durch.
Cool. Ja, das trifft sich gut. Ich habe nämlich gerade zu Hause die DVD bekommen, die heißt Operation Zeitsturm und ist eigentlich ein Film, aber es ist eigentlich auch ein Projekt von einer Band. Also die Band heißt Welle Erdball, das ist eine freakige Band aus, ich glaube, Berlin oder, nee, das mache ich mich wahrscheinlich, glaube ich, bei irgendwo, nee, die kommen aus irgendwo.
Kommen die nicht irgendwie aus dem Badischen?
Nee, die kommen aus Ostdeutschland irgendwo. Aber jedenfalls machen die coole Musik, die machen, lass es mich mal Technoschlager nennen. Also die machen auch konsequent deutsche Musik, aber auch mit Techno-Werkzeugen und vor allem C64ern und deutlichen Wave-Gothic-Einflüssen. Und die haben einen Film gemacht und der Film, der sieht richtig trashig aus. Also trashig in einem kultigen Sinne. Da geht es nämlich auch um Zeitreise. Da geht es um Nazis, die einen österreichischen Professor entführen und ihn dazu zwingen, eine Zeitmaschine zu bauen, indem sie sonst seine Tochter umbringen. Und die Tochter, die flieht dann in die Gegenwart, trifft dann auf Leute und dann müssen sie diese Zeitmaschine wieder beleben, um wieder zurückzukehren. Und wie durch einen Zufall besteht diese Zeitmaschine aus einem C64 und so. Klingt nach einem kultigen Trash-Zeitreisen-Film, den man sich sicherlich mal mit ein paar Bier angucken sollte, aber das müssen wir mal machen und dann können wir da mal ein Review draus machen. Machen wir wieder einen Heldenfilmabend und gucken uns den an. Wobei ich sagen muss, dass das trashig wahrscheinlich im positiven Sinne gemeint ist. Also nicht gleich denken, das wäre jetzt ein schlechter Film oder so, aber das klingt auf jeden Fall wie ein guter Film, den man sich mal angucken sollte. Aber wie gesagt, das letzte Urteil steht noch aus. Ja, dann sind wir schon durch mit unseren Themen, oder? Haben wir schon? Noch was? Du wolltest noch einen Podcast empfehlen. Den Oracle Technology Network Techcast, hast du ja schon mal angehört.
Ja, genau, genau. Den kann man also auch bei iTunes
abonnieren.
Und die letzten beiden Folgen gingen jetzt auch um Soundtechnologie-Themen. Mhm. Also das erste war jetzt eben zu OpCenter, also Management. Der heißt irgendwie ganz lustig, so Embracing, also irgendwie umarme die Hardware-Liebhaber oder so ähnlich. Und da geht's halt darum, wie man halt die Büchsen managt. Und der letzte, und das ist immer der Justin Kestelin, was so der Oracle-Top-Blogger und Webcaster und Podcaster und so weiter ist. Okay. Der interviewt immer meistens einen aus dem Engineering dann auch da entsprechend. Mhm. Ja, also das ist cool. Ist auch recht technisch. Und der letzte war jetzt zu dem ganzen Thema Sunray, VDI, Virtualisierung, wo man also wirklich so, wo der Entwicklungschef von Oracle interviewt wird, der also dieses ganze Oracle Enterprise Linux, Oracle VM unter sich hat und wirklich so bei dem in jeder zweiten Silbe die kindliche Begeisterung heraushört, was das alles für jetzt tolle Technologie ist, die da jetzt seit neuestem zum Spielen hat bei sich zu Hause. Ne? Also cool. Ist nett, sind recht kurz, 20 Minuten immer so und lohnt sich.
Kürzer als diese Folge, sehr gut.
Ich dachte, wir kürzen alles raus.
Ach, nix da, wir bringen alles ungekürzt. Ja, und dann wolltest du noch eine Webseite empfehlen, aber das sparen wir uns für nächste Folge
auf.
Das ist nämlich eine größere Aktion. Das ist dann unser Cliffhanger für heute. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch der Relaunch von Heldenfunk gefallen hat. Wenn ja, dann empfehlt uns doch bitte euren Freunden und Mitsystemhelden, dass auf das unsere Subscriber-Zahlen oder unsere Abonnentenzahlen auf iTunes wieder gewohnte Höchsthöhen erreichen.
Und die Like-Button-Zahlen.
Genau, drückt die Facebook-Like-Buttons auf uns, bevor ihr euch von Facebook wieder abmeldet. Genau. Oder noch besser, schreibt Bots, die sich
die bei Daten Facebook anmelden,
liken und dann wieder abmelden. Das kann man doch bestimmt automatisieren. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Schickt uns euer Feedback an die gewohnte Adresse kontakt@systemhelden.com. Und da wir auch neue Kommunikationsmedien nutzen wollen, könnt ihr gerne euer Feedback auf ein nagelneues iPad schreiben und das iPad dann per Post einschicken. Die Adresse findet ihr im Blog zum
Am besten mit einem Post-it auf den Karton, ungeöffnet, original verpackt.
Genau, das ist gut, damit das iPad auch nicht beschädigt wird. Und wir können dann lustige Dinge machen. Inzwischen gibt es ja nicht nur das obligatorische Video mit Will it blend, sondern es gibt auch ein Video mit einem iPad in einer Mikrowelle. Das ist irgendwie aus Arabien, so ein arabisches Video mit lauter arabischen Schriftzeichen da drauf. Und ein iPad, auf dem gesurft wurde, also so Skateboard-mäßig. Also die Leute machen mit iPad alles, außer es zu benutzen. Also das ist schon.
Ja, scheinbar hat es doch keine Funktion.
Okay, vielen Dank und tschüss.